del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschön. Guten Abend. Heute begrüße ich euch wieder hier recht herzlich in Aschersleben, in Herrenbreite 9, bei dem Sender Radio HBW mit der Sendung Radio Depressione. Und das Spanische, was ich gerade angesprochen habe, ja, wenn Ihnen das, wie gesagt, Spanisch vorkommt, dann sind Sie hier richtig. Wir bringen Licht ins Dunkel. Und ja, wir haben heute zwei Themen. Einmal schalten wir jetzt dazu den Dr. Thomas Reinbacher. Und in der zweiten Stunde haben wir noch einen Nachtrag von einem Vortrag oder einem Symposium in Halle, Psycho-Onkologie, wo wir eingeladen waren. Und das ist ein gewisser Ausschnitt. Und dass Sie einfach mal, ich hatte es nämlich auch nicht auf dem Schirm, dass Sie mal wissen, was Psycho-Onkologie ist. Und ich finde es eine total spannende Geschichte. Und ich hoffe, ja, Thomas, hörst du mich? Wahrscheinlich nicht.
Ich kann dich sehr gut hören. Hallo Thomas.
Hi.
Und schönen guten Abend an alle, die uns jetzt da draußen hören.
Ja, du bist ein bisschen leise. Sprich nochmal.
Ja, hallo.
Ja, irgendwie. Was? Vielleicht ist das mein...
Nee, hier.
Vielleicht ist es... Hörst du mich?
Ich kann dich sehr gut hören.
Du hörst mich sehr gut. Ich höre dich ein bisschen... Ist okay. Ja, gut. Thomas, herzlich willkommen. Ich denke mal, wir heißen ja beide Thomas und im Vorgespräch haben wir uns ja auch mit Thomas angesprochen. Ist das okay für dich?
Das ist perfekt, ja.
Das ist
nur
perfekt.
Keine falschen Förmlichkeiten,
ja. Naja, gut. Ja, und bei uns heute auch noch im Studio ist die liebe Hanne. Und die Hanne hat ja dieses Buch, was du geschrieben hast, rezitiert. Ihr beide wart ja im Kontakt über Facebook und ich habe dich ja schon mal vor längerer Zeit bei einer Fernsehsendung gesehen und war total begeistert. Ja, du bist so ein echt, das ist mir jetzt nochmal beim Vorgespräch aufgefallen, so ein total sympathischer Mensch, wo ich einfach so heute mit einem sehr, sehr guten Gefühl hergefahren bin. Weil ich dachte, ja, wir kommen ins Gespräch, das ist ein toller Mensch. Und ja, Thomas, du bist, weiß nicht, 38 steht hier, zumindest steht so in deinem Buch drinne, nach Grau kommt.
Ja, das war vor 2 Jahren, als ich das Buch geschrieben habe.
Dann bist du schon
40 geworden.
40. Ja. Herzlichen Glückwunsch, auch nachträglich herzlichen Glückwunsch. Also, Dr. Thomas Reinbacher, 40 Jahre, wie sagt das Buch geschrieben, nach Grau kommt Himmelblau. Sehr, sehr interessantes Buch. Ich musste ein bisschen schmunzeln über diesen Panda-Bären, der ja vorne so drauf ist. Wo kommt das her? Wie kamst du auf die Idee, den Panda-Bären da drauf zu nehmen?
Also ja, das mit den Panda-Bären ist, da gibt es 2 Gründe. Der erste Grund ist, ich habe eine Zeit meines Lebens in China verbracht und ich bin auch mit einer Chinesin verheiratet und ich finde diese ganze asiatische Kultur spannend. Und also Pandas, ich finde die einfach knuffig und ich finde die toll. Und der zweite Grund ist, ich habe mich, als ich das Buch geschrieben habe und als ich dann das Cover designt habe, habe ich mir lange überlegt, ob ich da mein eigenes Gesicht drauf machen muss, soll oder doch so ein Stellvertreter.
Ja. Ja,
weil das Ganze, ich habe das zwar unter meinem Klarnamen geschrieben, da ist auch ein Buch von mir drinnen, aber ich habe dann den Panda-Bär, der so auf der Couch sitzt und so ganz traurig sieht, der war quasi ein Synonym für mich in dieser ganz schweren depressiven Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich setze den da drauf, weil es gibt da draußen so viele, denen es wahrscheinlich ähnlich geht oder schon mal so gegangen ist. Und mein Name steht da sonst überall im Buch. Ja. Mhm. So kommt die Panda-Geschichte. Ja. Und ich finde Pandas einfach knufflig. Und bei einem Panda gibt es einen interessanten Fakt. Man kann bei Pandas ganz schwer sehen, ob das ein männliches Tier oder ein weibliches Tier ist, weil die sehen komplett in mich aus. Und okay. Das fand ich irgendwie auch spannend, weil ja Depression alle Menschen betrifft. Ja.
Ja, also warum ich schmunzeln musste, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht, wo ich war, und da war so ein riesen Panda-Bär. Und wenn ich so Bilder an der Wand sehe, dann mache ich da mal so Fotos, ne? Und habe ich mich neben dem Panda-Bär gestellt und habe ein Foto von dem Panda-Bären, also von dem Bild des Panda-Bären von mir gemacht. Weil ich habe ja, so hatte ich dir auch erzählt, so eine Insomnie, Schlaflosigkeit, und ich habe genauso eine Augenringe gehabt wie dieser Panda-Bär. Und ich denke mal, da musst du ihn unbedingt fragen, wo kommt das her? Ist da vielleicht auch so ein Zusammenhang? Ich schicke dir das Bild gerne mal zu. Deswegen, musste ich so schmunzeln. Und ich war ja heute auch beim Arzt, und der sagte, oh, Sie sehen aber schlecht aus. Sag ich, ja, es ist zur Zeit, ist halt, Entschuldigung, wieder sehr, sehr viel im Kopf, und das Wetter, ich weiß nicht, wie es, du wohnst ja, oder ihr wohnt ja aktuell in München, stammen tust du ja aus Österreich. Genau. Und wie das Wetter heute so bei euch war.
Wir haben auch so Nebelwetter und irgendwie 2 oder 3 Grad Außentemperatur, also auch kein schönes Wetter. Mhm.
Ja. Auch kein schönes Wetter. Bist Doktor. Für was? Ja. Magst du uns das kurz erzählen?
Ja, genau. Ich bekomme ja viele Zuschriften von meinen Lesern, und manche schreiben mir auch, ob ich irgendwelche Medikamente verschreiben kann. Aber ich bin kein Mediziner, und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich kein Fachmann bin. Ich bin vom Hintergrund her eigentlich Informatiker. Ich bin theoretischer Informatik promoviert, und ich habe keinen medizinischen Hintergrund. Und ich meine, das hat mir auch geholfen bei der Bewältigung von dieser Krankheit, weil ich glaube, man kann sich da sehr viel auch rein überlegen, reindenken. Mhm. Ich bin da zu dieser Krankheit gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte vorher noch keine große Auseinandersetzung mit psychischen Krisen, und das war so das erste Mal, und ich denke, ja, ich find's gut, dass auch Nicht-Mediziner und Nicht-Fachleute über dieses Thema schreiben. Ich glaube, es gibt genug Fachbücher. Und mein Beitrag war, ich schreibe was ganz authentisch ist, was so wirklich von meinem Tagebuch in der Klinik kommt. Und ich möchte einfach so erzählen, wie es war, und nichts verschönern und nichts verheimlichen. Und weißt du eigentlich, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, was eigentlich so die große Motivation war dafür?
Das wirst du uns jetzt erzählen.
Ja, ich hatte 2 schwere depressive Episoden und war ganz lange stationär in der Klinik. Das haben wir im Vorgespräch auch besprochen, ne? Das kennst du vielleicht auch. Und ich war da über 200 Tage auf der Station, und als ich dann rausgekommen bin, habe ich mir gedacht, Thomas, du hast bei so tollen Unternehmen gearbeitet, und du hast so eine große Karriere gemacht, aber das, was du da mit dieser Krankheit erlebt hast, das ist eigentlich die größte Geschichte in deinem Leben, die du irgendwie erzählen musst. Und ich habe einen damals zweijährigen Sohn, heute ist der 4,5. Ich wollte das für den erhalten, ja, diese ganzen Erinnerungen. Mhm. Weil ich glaube, die menschliche Psyche oder die menschliche Erinnerung funktioniert ja immer so. Man verdrängt die schlechten Zeiten, ja, man kann vieles sehr gut ausblenden. Und es war noch alles so frisch und akut, dass ich gesagt habe, ich muss das aufschreiben, weil der Kleine, der kann noch nicht lesen. Aber wenn der mal so weit ist, dass der sowas lesen kann, dann soll er das lesen. Und vielleicht kannst du ja dann mal besser machen als der Papa. So, das ist der Hintergrund, warum ich überhaupt ein Buch schreiben wollte. Und ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, das irgendwie groß zu veröffentlichen. Es hat sich erst irgendwie so mit der Zeit alles dann ergeben.
Ich habe mich ja sowieso gefragt, ne? Ich meine, Informatiker, du hast gearbeitet bei der NASA in Kalifornien, du warst Manager in München, du warst bei Amazon Team Alexa. Ja, das ist so. Und als ich dich so das erste Mal gesehen habe im Fernsehen, und du sahst mir so ein bisschen so, weiß ich nicht, noch irgendwie so schambehaftet aus. Also das wirkte auf mich so. Ja, so irgendwie so, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, wenn man in solchen Positionen ist, in solchen Unternehmen ist und dann passiert einem das. Ja, das ist ja, glaube ich, so ein richtiger Wuff nach unten, oder?
Ja, genau, weil in meinem ganzen Leben bis zu der Depressionsphase hat eigentlich immer alles funktioniert. Ja? Ich habe mir irgendwas vorgenommen, habe das gemacht und habe mir Ziele gesetzt und habe die erreicht. Und das war so das erste Mal im Leben, wo etwas nicht funktioniert hat. Und ich habe ja, im Buch ist das ja schön aufgeteilt, ich hatte ja zwei längeren Aufenthalte in der Klinik und ja, wirklich zwei auch Episoden. Und in der ersten Episode hatte ich für mich das so verbucht, wie ich komme dahin, bin da 6 Wochen dort, die machen mich wieder fit und dann geht das Leben wie vorher weiter. Und ich glaube, da ist mir gegangen, wie vielen Menschen da draußen, die an der Krankheit leiden. Man sehnt sich ja nach dem alten Leben, man sehnt sich nach dem früherigen Ich. Und ich habe gar nicht eingesehen, dass ich eigentlich mein Leben ziemlich stark ändern muss, um da wirklich wieder rauszukommen. Und weil ich habe mir gedacht, hey, jetzt hast du da so lange so hart gearbeitet, um in diese Positionen zu kommen. Ja. Und jetzt kommt da so eine Erkrankung, ne, noch dazu irgendwas Psychisches. Es kann ja nicht so schwierig sein, es wieder wegzubekommen. Und na klar, ich möchte da wieder hin. Und ich bin dann in der ersten Episode wollte ich alles unter den Tisch kehren. Habe eigentlich nur meiner ganz engsten Familie und ein, zwei Freunden erzählt, was wirklich los war.
Ja.
Und allen anderen habe ich gesagt, hey, ich bin aber viel zu stressig im Job. Ich habe jetzt keine Zeit, dass wir uns mal treffen. Und als ich dann zurückgekommen bin in meinem alten Job, also ich habe dann die letzte Station war bei Google. Ich bin dann zurückgekommen bei Google und die haben alles möglich gemacht. Ich konnte ein neues Team aussuchen und einfach meinen Job wählen. Aber ich wollte nicht zu sehr wieder in das alte Leben zurück, in dieses vermeintliche Traumleben, das ich hatte.
Vermeintlich, und, das war schön gesagt, ja.
Genau, dann hat es aber nicht lange gedauert, sondern hat es nur 2 Monate gedauert. Und dann hat dieser zweite katastrophale Absturz angefangen. Und als ich dann wirklich...
Das ist ja immer das, entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche, das ist ja immer das, ich bin ja damals auch in die Klinik, da habe ich zum Anfang gefragt, brauche ich irgendwas, wenn ich hier rauskomme, ne, soll ich da schon irgendwas machen? Irgendwas sagte mir, eine innere Stimme, ja, sagte mir, ich muss da irgendwas fragen. Die sagen, nee, Rüdig, das ist alles gut, ja, Sie sind jetzt erstmal hier, Sie kriegen erstmal Tabletten, kommen Sie erstmal runter, ne, 5-mal am Tag Mandala malen, damit er einfach mal so, bin ich da, ich war dann auch ein halbes Jahr, ja, und dann bin ich rausgekommen und dann kam irgendwann der Bericht, ich brauche dringend einen Psychotherapeuten und dann find erstmal einen, ja, und dann bin ich auch wieder in ein komplettes Loch reingefallen. Ja, also ich kenne das, ich kenne das genauso. Und deswegen sage ich auch immer wieder oder sehr häufig in meinen Sendungen, wenn Sie den Weg oder wenn ihr den Weg in die Klinik wählt, ja, sucht euch vorher schon einen Psychologen. Das dauert manchmal ein halbes Jahr, Dreivierteljahr, je nachdem in welcher Region du bist, ja. Da ist keiner böse, wenn du hinterher sagst, nee, mir geht's gut, ich brauch sie nicht. Ne? Der oder diejenige, die holen sich da nächsten, das ist ja nicht so, dass die jetzt auf uns angewiesen sind, ja. Also die sind ja voll. Ja, und das war auch so für mich damals so die Inspiration, diese Sendung zu machen, um da halt einfach wirklich auch aufzuklären, informieren und Ängste zu nehmen. Ja, für Betroffene und für Angehörige.
Ja, nee, das finde ich auch super. Und vielleicht, wenn ich den letzten Gedanken noch fertig ausführen kann.
Gerne.
Ich hatte ja dann, die Akzeptanz der Erkrankung, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und den ganzen ersten Klinikaufenthalt und die ganze erste Episode durch. Weißt du, ich bin da in der Klinik gesessen und das steht ja auch im Buch. Ich bin da in der Klinik gesessen und habe mir beim Mittagessen die anderen Mitpatienten angesehen, haben wir gedacht, ja, die haben alle viel größere Probleme als ich. Aber ich bin nur da, ich mache mein 6-Wochen-Programm und dann bin ich wieder gesund. Aber das war natürlich eine totale Fehleinschätzung. Und jetzt in der Retrospektive, wenn ich darüber reflektiere, dann habe ich mir damals die Krankheit nicht eingestanden, ja, obwohl ich in der Klinik war, obwohl ich wirklich schwarz auf weiß auf dem die Diagnose bekommen habe, dass ich eine schwere Depression habe. Aber ich habe es mir irgendwie nicht einstehen wollen, weil ja auch das Leben vorher eine Richtung eingenommen hat und das zu akzeptieren, dass so nicht mehr weitergeht, dass quasi diese Richtung für mich, dass das nicht mehr funktioniert. Das war eines der allerschwierigsten Sachen. Als dann das zweite Mal so eskaliert, also ich bin dann zurück zu meinem alten Arbeitgeber, zu Google, habe da wieder angefangen zu arbeiten, nach 2 Monaten wieder kompletter Totalabsturz und haben sich dann auch ganz, ganz dunkle Gedanken entwickelt an den eigenen Suizid. Und jeder, der uns jetzt da draußen hört, oder auch vor allem die Angehörigen, diese Gedanken müssen auf alle Fälle extrem ernst genommen werden. Und es ist besser, einmal mehr in die Klinik zu fahren, als einmal weniger. Und ich bin dann eben in die geschützte Station da in München an der LMU aufgenommen werden. Und erst dann habe ich so richtig erkannt, okay, Thomas, du bist hier. Hier, weil du wirklich krank bist, weil du schwer krank bist und du brauchst jetzt Hilfe und alles, über das du dir jetzt ein bisschen Gedanken machst, über Arbeit, wie geht's weiter, ist erstmal nicht wichtig. Mhm. Wichtig ist erstmal, dass du dich darauf einlässt und sagst, okay, das ist jetzt der Beginn von einer langen Reise. Und du musst aber erstmal akzeptieren, dass du jetzt in dem Moment nicht die Person von früher bist. Ja, und das war bei mir sehr, sehr schwer, weil
das glaube ich
hatte ja so einen Managerjob bei Google und großes Team und große Verantwortung. Und gefühlt habe ich mir gedacht, ich mache ganz viele Sachen und so. Und ja, weißt du, wenn du dann in der Klinik sitzt und du kennst es ja, da bekommt man so einen Stundenplan, was man so macht ja, am Tag.
Ja.
Und dann dachte ich mir, was mache ich denn hier jetzt eigentlich? Gell? Also ich, wenn mich jetzt mit dem Thomas von vor 2 Jahren vergleiche, dann der würde jetzt über mich lachen. Ja. Und bei mir hat dann erst im Kopf so richtig eine andere Denke angefangen, als ich gesagt habe, okay, du darfst dich jetzt nicht mehr vergleichen mit der Person von früher, sondern du vergleichst dich jetzt mit der Person von gestern oder von vor einer Woche. Und ich meine, da habe ich dann auch so, weißt du, ich habe immer noch mein Tagebuch da liegen aus der Klinik, aus dem auch das Buch entstanden ist. Und da steht am Anfang drinnen, ja, Mittagessen. Ja.
Ja.
Super, freue mich. Ja. Und also ich habe mich total gefreut, dass ich das Mittagessen wieder essen konnte, weil es mir so wie vielen anderen gegangen ist, dass ich halt eine Zeit lang fast gar nichts runterbekommen habe. Ja. Das ist ja auch ein Symptom der Depression, entweder viel zu viel Hunger oder viel zu wenig, war total abgemagert. Und ja, und wenn ich heute geht's mir wirklich sehr, sehr gut wieder. Wenn ich da drauf sehe auf dieses Tagebuch und da steht Mittagessen gegessen, dann muss ich auf der einen Seite ein bisschen drüber lachen, auf der anderen Seite bin ich auch sehr demütig geworden und sehr dankbar, dass ich da wieder so gut rausgefunden habe. Weil man kann das nicht als Garantie nehmen, dass das Leben linear verläuft. Das Leben läuft halt nicht linear. Und es gibt in jedem Leben dann so Abflusskanten. Und manche sind ziemlich drastisch, manche verlaufen fließend. Und aber das musste ich erst lernen, ja.
Ja, aber so geht's vielen Menschen. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, so als Informatiker, ja, dass man so denkt, ja, beim Computer kann ich ja auch Reset drücken, ne? Und dann, weißt du? Und ich hab den Menschen dann damals auch immer erklärt, ich sage, ja, du bist kein Auto, ja? Ein Auto, das kommt, bringst du in eine Werkstatt, da machen die ihr Federlesegerät dran. Ich versuche immer den Menschen zu erklären, was sie so greifen können. Feder 37, 96, 122. Ja, dann wird da irgendwas rumgebastelt und dann geht's wieder. Aber wir sind Menschen. Wir sind Individuen. Ne? Und das ist...
ich habe immer nach dem, was du bei den typischen EDV-Problemen ist ja meistens die Lösung ein- und ausschalten. haben wir schon mal probiert, den Computer auszuschalten? Oder das Modem vom Strom zu nehmen. Aber das funktioniert eben bei der Depression nicht. Ich kann mich noch erinnern, mir hat mal eine Ärztin das so versucht beizubringen, Herr Reinbacher, Sie müssen jetzt Sie müssen ihr Gehirn defragmentieren. Ja? Für die Leute, die das nicht kennen, das war früher bei den Computern so ein langwieriger Prozess, wo man die Festplatte neu angeordnet hat, wo so bestimmte Bereiche von der Festplatte besser angeordnet wurden, dass das Gehirn wieder schneller funktioniert. Das hat ewig gedauert, teilweise einen ganzen Tag, bis da der Computer fertig war. So, das war so vor 10 Jahren wahrscheinlich. Und das ist aber eine gute Analogie, weil das ist schnell kaputt. Ja, also bei mir war das wirklich, innerhalb von ein paar Wochen ist das so schnell bergab gegangen, dass ich dann an einem Tag, ich konnte, das ist auch ein Kapitel im Buch, ich konnte meine E-Mails nicht mehr lesen. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Ich bin vor dem Computer gesessen, habe meine E-Mail aufgemacht und habe es gelesen. Und ich konnte zwar die Buchstaben erkennen, ich konnte die Worte erkennen, aber die Wörter haben sich nicht zu Sätze zusammenfügen lassen. Und ich bin da gesessen und mir gedacht, okay, der promovierte Informatiker kann jetzt nicht mehr lesen. Ja, das gibt's ja nicht. Und wenn man dann so verwirrt ist, ja, ich weiß noch, als ich da das erste Mal in die Klinik bin, da war meine Frau mit und ich bin da reinkommen in München, die Psychiatrie ist so ein ganz altes Gebäude von 1800 irgendwas. Man geht da durch zwei große Holzschwingtüren rein und auf der linken Seite ist die Anmeldung. Und ich habe da einen Zettel bekommen, da musste ich 3 Dinge eintragen. Ja? Einmal meinen Namen, meine Adresse und die Versichertennummer. Und ich habe das nicht hinbekommen. Ja? Ich konnte einfach mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich konnte nicht lesen. Und dann wäre es ja im Umkehrschluss, es kann ja nicht sein, dass dann eben diese schnelle Heilung gibt, ja, wenn man so.
Aber das weißt du in dem Moment ja nicht.
Genau, in dem Moment weiß man es nicht. Ja. In dem Moment denkt man sich, okay, gut, ich habe mal so eine OP am Herz gehabt vor 10 Jahren, so eine kleine OP, ja, mit so einem Minimalinvasiv. Da wurde so eine Herzrhythmusstörung behandelt und ich habe es am Anfang in meiner ersten Naivität immer damit verglichen. Ja, damals war ich eine Woche im Krankenhaus. Ja. Da habe ich gedacht, ich hatte nur so eine Herz-OP, da kann ja das mit der Depression, das kann ja nicht so lange dauern wie die Herz-OP. Ja. Okay, vielleicht dauert es 2 Wochen, aber das kann ja jetzt nicht so lange dauern. Das habe ich dann auch bei meinem Unternehmen so kommuniziert. Ja. Ich komme in 2 Wochen wieder.
Ja.
Und aus den 2 Wochen sind dann 2 Jahre geworden. Ja. Und jetzt kann ich drüber lachen. Ja. Und mit ein bisschen Abstand weiß ich auch, warum das so lange gedauert hat. Aber damals war ich ja doch sehr naiv. Und wie auch, ja, man ahnt es ja nicht, ja, wie lange sowas dauern kann. Ja.
Ich würde sagen, Thomas, wir spielen ein Lied, was du dir gewünscht hast von... den Ärzten, Himmelblau. Du wolltest dazu noch was sagen. Ist deine Lieblingsgruppe oder eine deiner Lieblingsgruppen?
Genau, ich bin schon seit meinen frühen Jugendjahren wirklich ein großer Ärzte-Fan. Ich war auf vielen Konzerten und die haben dieses Lied Himmelblau, das wir jetzt dann gleich hören werden. Der Himmel ist blau, der Rest deines Lebens liegt vor dir.
Schön.
Und ich war da am Ende, wo es mir schon wieder um einiges besser gegangen ist, das war so 1,5 Jahre nach dem ersten Mal in der Klinik, als wirklich das Buchprojekt angelaufen ist, habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe jetzt einfach dem Management von die Ärzte und frage, ob ich diesen Buchtext da abdrucken darf. Ja? Und das ist so diese Spontanität, die da wieder zurückgekommen ist. Ja, in der Depression drinnen, da war ich so ängstlich, da hätte ich mir das nie zugetraut. Und da habe ich es einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken. Und da habe ich mir gedacht, okay, es wird wieder. Ja, also du bekommst diese Spontanität zurück. Du musst nicht alles zerdenken, nicht alles zerkauen. Und was so lustig war, ist, die haben innerhalb von einer Stunde zurückgeschrieben und gesagt, ja, mach das, finden wir cool. Ja, schick uns dann ein Buch, wenn du fertig bist. Und das war so eine kleine Sache, das hat mir so viel Aufwind gegeben. Das weiß ich noch ganz gut, ja, als ich da dann von denen wirklich eine Antwort bekommen habe. Ja. Deswegen heißt auch das Buch Nach Grau kommt Himmelblau. So hat es angefangen. Ja. Genau.
Super, jetzt spielen wir die Ärzte und danach Hanna Hummel schon so ein bisschen wegen ihrer tollen Rezitation und
okay,
ja,
super.
Dann genießen wir jetzt erstmal die Ärzte Himmelblau. Ja, schönes Lied von den Ärzten. Ein bisschen bewegt dabei. Das tut immer ganz gut. Ja, und Thomas, du hast uns ein Exemplar freundlicherweise zugesendet und die Hanne hat diese 200 Seiten oder wie viel das ungefähr sind, relativ zügig durchgelesen, hat dann eine Buchrezitation rausgeschrieben und ja, Hanne, dein Part.
Nach Grau kommt Himmelblau von Dr. Thomas Rheinbacher. Dieses kleine Buch einer verdammt langen und schwierigen Zeit ist eine wahre Geschichte, die tief berührt, aufklären und entstigmatisieren soll. Sie macht Mut, dass es wieder Himmelblau geben kann, für Betroffene und Angehörige. Der Autor möchte Verständnis schaffen, schreibt über Anlaufstellen, die Hilfe und Unterstützung bieten, sowie über Hilfe und Selbsthilfe. Er teilt offen seine Erlebnisse mit Höhen und Tiefen während seines Überlebenskampfes, auch aus der Sicht anderer wie Familie oder Freundeskreis. Denn eine Depression ist unglaublich schwer zu verstehen. Sie ist keine charakterliche Schwäche, sondern eine heimtückische Krankheit mit vielen Gesichtern, die bei jedem Menschen durch alle Berufsgruppen hindurch unterschiedlich verläuft. Es gibt keine einfache Ursache für diese Probleme, sondern eine große Bandbreite, die auftreten können. Noch fehlt vielen das Wissen über Depressionen, einer psychischen Erkrankung, die ausgelöst wird oft durch Stress, sei es beruflich oder auch privat. Sie ist mehr als ein vorübergehendes Stimmungstief, anders als bei einem Burnout, einer Erschöpfung durch Überlastung. Unbehandelt können Depressionen wiederkehren oder chronisch werden. Depressive Episoden kommen nicht über Nacht. Eine bestimmte Art zu leben, manchmal, oder sein Bauchgefühl oft zu ignorieren, oder auch andere Frühwarnzeichen, gilt es zu erkennen und als Warnung anzusehen, da dies alles zu einer Depression führen kann. Seine bisherige private und berufliche Situation geht lange nur in eine Richtung, nämlich steil nach oben. Scheinbar passt alles. Das ist jedoch eine Fehleinschätzung. Anfängliche Schlafstörungen, Angst, negative Gedanken, kaum noch Interesse an Dingen des Lebens, hoffnungslos, freudlos, bringen einen Leidensdruck mit sich, von der Schuldsuche bei sich selbst, warum ich, bis hin zu den Gedanken, ich kann nicht mehr. Unausweichlich folgt ein Arztbesuch in der Psychiatrie mit der abschließenden Diagnose Depressionen. Alle Symptome, seine Antriebslosigkeit, seine gedrückte Stimmung, verminderte Konzentrationsfähigkeit oder dysfunktionales Denken, machen einen Klinikaufenthalt notwendig. Unglaublich schwer fällt ihm das Sprechen über sein wahres Befinden. Begleitet von Scham will er nicht um Hilfe bitten. Das ist für ihn ein Zeichen der Schwäche. Hinzu kommen seine falschen Erwartungen auf schnelle Hilfe. Die Hoffnung, schnell wieder gesund zu werden. Dabei weiß er heute, dass es nur in kleinen Schritten vorangeht, also eher ein Marathon als ein Sprint. Er beschreibt seine verschiedenen Behandlungen und Therapien, wie Verhaltensaktivierung, Angstbewältigung, Achtsamkeit, um auch dem sozialen Rückzug entgegenzuwirken. Ein ständiges Auf und Ab, das Nicht-Wahrhaben-Wollen, seine Versagensängste, die Grübelschleifen, der Versuch, sich da herauszuhelfen auf seinem Weg zurück ins Berufsleben. Scheinbar wieder gesund, daher weiterhin mit all seinen Denkverzerrungen, führt es langsam, schleichend wieder zum Aufbau der nächsten, zweiten Episode. Trotz Psychotherapie mit Gesprächen, die vom Profi bisher verstanden werden, als in der Familie oder Angehörigen, reichen bald Psychopharmaka nicht mehr aus. Wieder, noch heftiger als zuvor, wird all sein Denken schwarz. Bleischwere Hoffnungslosigkeit, Gedanken grau verschleiert, drückende Schwere bis hin zu konkreten Suizidgedanken, die sich nicht mehr ausbremsen, umlenken oder abschalten lassen. Trotzdem leugnet er weiterhin beim Arzt, um nicht in die gefürchtete geschlossene Abteilung zu müssen. Eingesperrt, gegängelt, fehlende Privatsphäre, kaum Rückzugsort, Sinnlosigkeit, Sackgasse bis hin zur Selbstaufgabe. Er benötigt dringend Hilfe. Viel zu langes Warten, die Wahrheit immer noch nicht akzeptieren zu können, sich selbst vielleicht doch noch retten zu können, führt zwangsläufig zu einem erneuten Klinikaufenthalt. Die Behandlung während der Akutphase hin zur Stabilisierungsphase mit all seinen Erwartungen, Enttäuschungen und Ergebnissen bis hin zu seiner Akzeptanz, seinem sich öffnen können, annehmen, was ist, es so sein zu lassen, nicht dagegen anzukämpfen, was ja nicht bedeutet, es gut zu heißen, zuzustimmen oder gar zu resignieren. Der Klinikalltag bringt wieder Struktur in sein Leben. Er führt langsam wieder Lebendigkeit, Kraft. Zu akzeptieren, dass es so ist, wie es gerade ist, und zu denken, vielleicht schaffe ich es. Diese Aktivierung lässt ihn auch zunehmend offener über seine Krankheit sprechen. Er beginnt, seine Erkrankung besser zu verstehen. Achtsamkeit und Dankbarkeit, wie auch positives Denken, lassen ihn seine bisherigen Werte verstehen und nun zu verändern. Waren es zuvor seine Perfektion und die Karriere, lernt er jetzt auch mal Nein zu sagen bei Dingen, die ihm die Energie rauben. Denn hauptsächlich geht es darum zu lernen, seine Energieressourcen nicht zu überschreiten. Nein zu sagen in allen Bereichen, wenn es notwendig ist, um sein eigenes Energielevel zu schützen. Die dunkle Brille der Depression vermittelt auch oft den Eindruck, dass es sich nicht lohnt zu kämpfen. Doch die Prioritäten neu zu setzen, bedeutet auch, viele verschiedene, hilfreiche Strategien zu versuchen, anzuwenden. Manche helfen, andere vielleicht weniger oder nicht. Vielleicht hilft es bei jedem anders, zu unterschiedlichem Zeitpunkt, mit auch unterschiedlicher Intensität. Angehörige erkennen oft nicht gleich die Gemüts- oder Gefühlslage der Betroffenen. Sie unterschätzen diese Krankheit auch, weil ihnen die Erfahrung oder das Wissen dazu fehlt. Seine liebe Ehefrau gibt Tipps für Angehörige, um fehlende Hilfe bei schwierigem Umgang mit Aktionismus zu ersetzen. Denn das ist falsch, an seinen Willen zu appellieren. Besser achtsam sein, erkennen von Frühwarnzeichen, die Situation als schwere Krankheit, als Depression zu akzeptieren. Auch Geduld haben, weil das sonst gegenseitige Geben und Nehmen nicht möglich ist für Betroffene. Dieses Wissen, Suizidgedanken sind immer ein Hilfeschrei. Wo gibt es dann im Akutfall Hilfe mit Telefonnummer und Adressen? Eine Depression ist eine lebensverändernde Erfahrung für die ganze Familie. Die Familie und Freunde geben Kraft und Unterstützung. Doch ein familiäres Gespräch ist keine Psychotherapie. Es ist sehr wichtig zu wissen und zu beachten, dass man unter Gesundheit nicht nur den Körper versteht, sondern auch die Seele. Das eigene Wohlbefinden bedeutet, sich selbst nicht zu vergessen. Eine Depression hat immer einen Anfang und ein Ende, bis auf hartnäckige chronische Erkrankungen. Mit seiner großartigen Frau an seiner Seite, für seinen kleinen Sohn, ist es dem Autor gelungen, dass nach Grau wieder Himmelblau kommt. Das Buch Nach Grau kommt Himmelblau von Dr. Thomas Reinbacher, für Sie gelesen und empfohlen von Hanne Deike.
Ach, wir klatschen mal. Ja, Thomas, wie hat es dir gefallen?
Ja, vielen lieben Dank. Ich war ganz gerührt, das zu hören. Es ist schon, weißt du, ich bin ja auch, das ist mein erstes Buch und es ist für mich schon ein bisschen, fühlt sich ein bisschen fremd an, da jetzt ein richtiger Autor zu sein, ein Buchautor, auch Lesungen zu machen.
Lebensveränderung.
Wenn man dann so jemand anderen hört, über sein eigenes Buch zu reden, dann, ja, ich finde, das hat mich gerade sehr berührt. Ja. Danke. Ja.
Schön.
Super.
Schön.
Sehr gerne.
Ja, nee, hat sie schön gemacht und gibt sie sich auch immer.
Ist auch Wahnsinn, wie schnell du das gelesen hast. Also ich denke, ja, du hattest ja vielleicht nur 2 Tage Zeit oder so. Ich habe das Buch ja noch vor gar nicht so langer Zeit.
Das ist bei mir kein Problem, so wie bei dir manches mit dem KI und so weiter kein Problem ist.
Okay, manches geht dann schnell, gell?
Ja, genau.
Ja. Ja, nee. Also sie war ja damals auch mit zur Schulung und wollte erst nicht, aber da hat sie auch sehr, sehr viel gelernt und begleitet uns ja hier auch schon seit etlichen Jahren immer mal wieder, wenn wir Bücher zugesendet bekommen oder wenn wir recherchieren, wenn wir ein Buch entdecken. Und nee, das macht sie schon sehr gut. Und wie gesagt, das ist ja dann nachher auch in der Mediathek drin. Kannst du dann dir das runterziehen oder ich kann es dir auch nochmal vorbeischicken. Oder euch schicken, dass du es vielleicht mal für deine, ja, irgendwo Sachen hast. Von daher,
genau.
Das können wir gerne machen. Thomas, wollen wir noch ganz kurz einmal Musik machen und dann nochmal kurz über das, wir haben, glaube ich, schon viel gesprochen, weil du hattest ja dir noch ein Lied ausgesucht von, spricht man das richtig aus, Josh? Ich gehöre repariert.
Genau, da gibt's auch eine Geschichte. Josh ist ein ganz bekannter österreichischer Popsänger.
Cordula,
der hat mal dieses Cordula Grün gesungen.
Genau.
Und der hatte vor 2 Jahren oder so, glaube ich, auch mal eine ziemlich heftige depressive Phase.
Mhm.
Und der hat so ähnlich gemacht wie ich. Der hat einen riesenlangen Fahrradtrip gemacht. Der ist, glaube ich, nach Italien runtergefahren und dann wieder zurück nach Wien. Und ich bin... Nachdem ich da halbwegs raus war, habe ich mein Fahrrad gepackt und war mit dem Zelt unterwegs und bin einmal rund um Österreich gefahren. Das war schon so ein Jugendtraum von mir. Und ja, das zeigt auch, ja, egal ja. ob du jetzt, egal wer du bist, egal ob du so ein riesen Popstar bist oder so ein Informatiker wie ich, das kann jedem passieren und niemand muss sich dafür schämen und ja, deswegen habe ich das Lied ausgewählt.
Sehr schön. Das spielen wir jetzt und dann sprechen wir nochmal kurz drüber.
Super.
Ja, da haben wir wieder das repariert, ne? Ja.
Genau.
Thomas, was möchtest du den Menschen noch mitgeben aus diesem Buch? Also ich, Schuldgefühle war ja so, die braucht man nicht zu haben, weil man hat keine Schuld. Das hat ja nichts mit Schuld zu tun, ne?
Genau.
Das habe ich.
Nee, wenn ich den Leuten, die uns da jetzt zuhören, was mitgeben möchte, dann sind es wahrscheinlich 3 Dinge. Das erste, das habe ich vorhin gerade gesagt, Depressionen können jeden treffen, dich, mich, egal welcher Berufshintergrund, Bildungsgrad, Geschlecht. Aber zweitens, einmal psychisch krank bedeutet für viele, viele Menschen nicht ein Leben lang psychisch krank. Das heißt, wir dürfen Menschen, die psychische Erkrankungen haben, nicht stigmatisieren und wir müssen ihnen eine zweite und dritte Chance geben.
Hm.
Das ist mir selbst ganz, ganz wichtig und bei mir war die Erkrankung recht schwer. Und viele depressive Erkrankungen sind halt auch behandelbar. Klar, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie das Gesundheitssystem das besser abwehren könnte. Aber der erste Schritt ist diese Einsicht, dass man Hilfe braucht. Und das zweite ist, diese Hilfe auch anzunehmen.
Mhm.
Und das dritte ist, wir dürfen die Perspektive von den Angehörigen nicht vergessen. Ich glaube, das sind für mich so die Hidden Heroes, also die versteckten Helden in der Gesellschaft, denn wenn die Therapie vorbei ist, wenn der Klinikaufenthalt vorbei ist, dann sind immer noch die Angehörigen, die Familie, die Freunde da, die einen zur Seite stehen und die leisten scheinbar Unmenschliches, ja, teilweise, wenn ich da zurückdenke, wie viel auf einmal dann Last an meiner Frau gelegen ist, ja, so wie geht's weiter, wird der Thomas wieder gesund, was machen wir mit dem kleinen Baby, sie musste ihre eigene Firma aufgeben, liquidieren wegen mir, was da auf den Angehörigen lastet. Ich glaube, das ist etwas, was wir oft übersehen und leider gibt es da auch wenig Anerkennung in der Gesellschaft für die Angehörigen.
Ja, wenn man selbst ja nicht selbst seine Krankheit nicht greifen kann, selbst wenn man es verstanden hat und wenn man selbst sagt, ich habe mir jetzt Hilfe gesucht, ne, ich gestehe es mir ein, aber man weiß ja nicht, da kommt ja immer irgend so eine, ich sag's mal, so eine dämliche Fratze um die Ecke, ja, irgendwie da ein Zimperlein, da irgendwie was, ja, was dir der Arzt vielleicht nicht gesagt hat, was du bei den Tabletten, sage ich jetzt mal, was da passieren kann, ja, also das ist ja, du kannst es ja selber nicht greifen. Wie willst du es dann jemand erklären? Das ist immer so schwierig, ja?
Genau. Und genau, deswegen glaube ich, ist auch hat, so mein Buch ein Beitrag. Ich sehe, wer das Buch kauft, und ich habe sehr viele Angehörige, die das Buch lesen und die dann sagen, danke Thomas, ich verstehe jetzt die Person, die ich begleite, viel besser, und ich habe jetzt einen besseren Überblick und Einblick auch in die Schwere der Krankheit, weil man sieht halt oft nur so die Spitze des Eisbergs und alles, was darunter ist, die Tiefen der Seele. Ich glaube, das kann man sich so schwer vorstellen. Es ist so schwer greifbar. Und es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, kennst du einen Depressiven, dann kennst du genau einen.
Genau.
Und das würde ich unterschreiben, weil die Depression ist zwar der gleiche, wahrscheinlich oder ein sehr ähnlicher Diagnosecode auf dem Zettel von dem Arzt, aber bei jedem verläuft es halt ganz anders. Und wie soll da ein Angehöriger von außen ein Gefühl bekommen, was da wirklich im Innersten abgeht bei den Personen? Und ich kann jetzt nur von meiner Frau berichten, mich selbst hat ja die erste Episode, hat sich mein Seelenleben ganz anders angefühlt als ein Jahr später in der zweiten schweren Episode, da ist nochmal viel weiter runtergegangen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und wie soll das dann meine Frau irgendwie mitbekommen, wenn ich nach außen hin noch genau gleich aussehe? Und das ist halt das Heimtückische bei unserer Erkrankung. Und deswegen würde ich mir halt wünschen, dass wir Menschen, die mit psychischen Problemen kämpfen, dass wir denen eine zweite Chance geben, eine dritte Chance geben, weil früher oder später werden sehr viele Menschen einmal eine psychische Krise haben, und es ist oft nur eine Frage, wann das passiert, aber keine Frage, ob es passiert. Ich glaube, die WHO, die schätzen, dass 50% der Menschen einmal im Leben eine behandlungsbedürftige psychische Krise haben werden. Und das ist jeder Zweite. Und wir beide waren schon dran. Ja.
Wir zwei jetzt nicht mehr.
ja, also ich mache das oft so, ich bin ja auch bei vielen Schulen unterwegs und
schön.
Der Unternehmen macht Vorträge, und dann sehe ich da in dem Saal und dann sage ich diese Zahl mit 50%, und das macht dann schon viel Umdenken bei den Menschen, ja, weil 50% heißt halt jeder Zweite.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Hanne, wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, wir haben uns ja kennengelernt mit meiner Antwort, dass ich geschrieben habe, darüber reden hilft. Wir sind viele Betroffene und Angehörige. Und ich glaube, auch mein Anliegen ist es, weiterhin aufzuklären, Menschen, die Hilfe benötigen und annehmen möchten, aufzuklären und beizustehen, dass, wie wir das jetzt hier auch schon besprochen haben, dass die Leute viel besser, ein besseres Wissen darüber haben und dann auch besser handeln können.
Ja.
Genau. Da, glaube ich, haben wir ein gemeinsames Ziel, und es macht ja jeder in Deutschland einen Erste-Hilfe-Kurs. Und ich würde mir halt wünschen, dass da auch eine seelische Komponente gibt. Ja? So Erste-Hilfe für die Seele, weil es ist halt, die eine Sache ist, das zu erkennen, und die andere Sache ist dann, wie helfe ich denn der Person? Was mache ich denn da? Was mache ich denn am besten nicht? Und ich glaube, da gibt's noch viele Themen, die wir angehen können. Und umso mehr Geschichten wir erzählen, umso mehr Personen sich öffnen, ich glaube, umso normaler wird es werden, über diese Dinge zu sprechen.
Also die Krankenkassen sind da schon dran. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit der Barmer, die haben auch ein Projekt unterstützt, und die haben mir dann Unterlagen zugesendet. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, weil wir ja auch immer der Meinung sind, dass man nicht früh genug anfangen kann. Ja, also schon im, also ich sag so im in der Schule, aber es gibt Menschen, die sagen, nee, man sollte schon im Kindergarten anfangen. Wir werden sehen, was kommt. Hanne, du möchtest noch jemanden grüßen?
Ja, erstmal ganz liebe Grüße nach München an den Autor mit seiner lieben Familie und nach Belgien an den lieben Max, der auch immer sehr interessiert ist und die unsere Sendung auch immer hört.
Ja, ich möchte abschließend, du hast natürlich das letzte Wort, das sind bei einer gestern immer das letzte Wort. Ich fand es sehr, sehr schön, dass du gesagt hast, du hast dieses Buch als Motivation geschrieben für deinen Sohn. Total klasse, finde ich total toll. Er wird später mal wirklich was ganz, ganz Tolles in der Hand haben. Ganz, ganz liebe Grüße auch an deine Frau, die dich da so unterstützt. Eine Frage habe ich noch ganz kurz. Wo gehst du jetzt wieder zurück in die Informatik oder ist dir das dann zu stressig?
Ach, nee, ich habe das große Glück gehabt, dass sich das Buch so toll entwickelt hat und dass auch sehr viele große Medien darüber geschrieben haben. Und ich habe das Buch, dann habe ich ein Bilderbuch für Akutbetroffene und so ein Kartenspiel, da geht es um die Werte. Und das hat sich alles so gut entwickelt, dass ich aktuell meine komplette Zeit dem widme, also Buchlesungen und diese Dinge zu verkaufen. Und ich habe jetzt keine große Ambition oder Plan, in die Informatik zurückzugehen. Nicht, weil es dort vielleicht zu stressig ist, aber ich denke, die Aufgabe, die ich jetzt habe, ist irgendwie wichtiger. Weißt du, früher habe ich sehr viele E-Mails beantwortet und hin und her. Und jetzt bekomme ich halt sehr viele Lesebriefe und ich finde, das ist eine viel ehrlichere und
schönere Arbeit.
Eine genügsame Arbeit, die man jetzt hat. Und das ist sehr viel direkter, was da zurückkommt. Ja, und wenn mir jemand schreibt, ich habe das gelesen, das ist 1:1 meine Geschichte, danke, dass du das aufgeschrieben hast. Dann das berührt einfach und das fühlt sich jetzt richtig an. Ja, das ist natürlich kein, also von dem Autorenhonorar fühlt man jetzt nicht vermögend oder so, aber man ist ja genügsam und ich bin echt froh, dass ich da aus dieser schweren Erkrankung gut wieder rausgefunden habe und dass mir jetzt wirklich gut geht und ich hoffe jetzt, dass das so stabil bleiben kann. Ja. Das ist mein großer Wunsch auch.
Thomas, ich danke dir vom Herzen. Wir sehen uns auf den Kanaren im Winter.
Ja,
ja, also nein, das wäre wirklich schön und war auch schön, dass du dich dafür bedankt hast, dass ich dir diesen Weg gezeigt habe. Wir sind raus. Ich bedanke mich. Wir hören uns, wir sehen uns und vielen, vielen lieben Dank. Schöne Grüße an deinen Sohn, an deine Frau und
mach mal.
Bis bald. Dankeschön.
Danke und
ciao,
danke
ciao.
An die Zuhörer. Ciao.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, hallo, mein Name ist Thomas Reddick und ich bin heute mit meinem Kollegen Jan Ermentraut hier in Halle im St. Elisabeth Krankenhaus im Elisabeth Saal. Wir haben hier eine Einladung bekommen und wir besuchen heute ein Symposium zum Thema Psycho-Onkologie. Ein spannendes Thema, ein sicherlich interessantes Thema. Und mir ist bei der Vorrecherche aufgefallen, in der Art ist mir das noch gar nicht so begegnet. Habe mich hier gerade mit dem Chefarzt unterhalten und er fand es auch sehr spannend, meine Rückmeldung diesbezüglich. Und seine Erfahrungen sind natürlich auch, dass in den Altbundesländern die Psycho-Onkologie, also alles, was darum zusammenläuft, dass das in den Altbundesländern besser bekannt ist, als wir hier in unseren Gefilden in Sachsen-Anhalt, Mitteldeutschland. Und da sind wir heute mal riesig gespannt. Und ja, Wir laden euch ein.
Herzlich willkommen, es ist Freitagmittag, fast am Ende des Jahres. Es ist schon ganz viel passiert dieses Jahr und Sie kommen trotzdem hierher, das freut uns sehr. Herzlich willkommen im Krankenhaus St. Elisabeth St. Barbara. Mein Name ist Brühe, ich bin Chefarzt der Klinik. Und wir widmen uns dieses Jahr bei unserem Fachsymposium, was wir uns vorgenommen haben, jährlich zu tun. Also nicht das gleiche Thema, aber das Fachsymposium, dem Thema Psycho-Onkologie. Wir freuen uns sehr, dass wir das zu einem Teil selbst stellen, zum anderen Teil aber auch mit sehr renommierten Referentinnen und Referenten bestücken konnten und dass die Sachsen-Altenische Krebsgesellschaft da ist, dass Frau Isermann, Frau Diegelmann zugesagt haben, heute hier sind für einen Vortrag und einen Workshop als absolute Wegbereiter der Psycho-Onkologie in Deutschland. Freuen wir uns sehr. Und Frau Professor Skoda, die später noch kommt und was zu digitalen Anwendungen der Psycho-Onkologie sagen wird, ist uns auch sehr, sehr willkommen. Ja, Psycho-Onkologie. Zwei Gäste, die wir auch noch haben, kann ich gleich bei dem Thema nämlich einführen. Sachen vorhin, das kenne ich ja gar nicht. Wir haben nämlich noch zwei Herren zu Besuch, die auch da hinten filmen. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen, um auch Nein dazu sagen zu können. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Das sind Herr Ermentraut und Herr Rettig vom offenen Kanal Merseburg, von Radio Harz Bürdewelle und vom allseits bekannten Radio Kurax. Freuen wir uns auch über die extramediale Aufmerksamkeit neben unserer Unternehmenskommunikation. Psycho-Onkologie ist, glaube ich, also wir sind eine psychosomatische Klinik und die Psycho-Onkologie wird bei uns von der psychosomatisch-mäßigen Psychotherapie mit angeboten, mit organisiert. Das ist nicht überall so. Und ich bin tatsächlich, habe ich so das Gefühl, Psycho-Onkologie, ich bin mir gar nicht sicher, wo wir hier eingeladen haben, wie groß ist denn unsere Society, wir gehörten in der Region dazu, kennen wir uns, sind wir vernetzt, ist es nur meine Unkenntnis, kennen sich alle schon, wie ist das, das hat mich sehr interessiert und das Team auch, ich habe das Gefühl, in alten Bundesländern ist Psycho-Onkologie total etabliert, in den neuen Ländern ist es irgendwie so, naja, abgespalten. Manche Kliniken haben eine Psychologin, die arbeitet dort so, manche haben das nicht. Manche Psychiatrien stellen dann die Psychologin oder die Ärzte. Ich kann mich an zwei Assistenzärztinnen, Ärzte aus meiner Klinik erinnern, wo ich gesagt habe, ihr rotiert jetzt nächstes Jahr die Psycho-Onkologie, was habe ich denn getan? Und die gesagt, dass ich das muss. Aber das lag, glaube ich, daran, dass es nicht sehr bekannt gewesen ist. Und über die Zeit, die wir jetzt hier als neu gemischtes Team am Krankenhaus jetzt auch schon 3 Jahre arbeiten, haben wir die bewährte Psycho-Onkologie deutlich ausbauen können. Und es ist ein super spannendes Tätigkeitsfeld, ganz vielseitig, lebt von Zusammenarbeit, lebt von Menschlichkeit. Und wovon das Fachgebiet sonst noch so lebt, werden wir heute sicherlich zusammen hören und auch erleben. Ja, also, das wäre der Startschuss von meiner Seite. Ich freue mich auf einen spannenden Nachmittag und frühen Abend zusammen und auf den Austausch und das Netzwerk in der Psycho-Onkologie-Szene der Region und würde jetzt für den ersten Vortrag übergeben an Frau Dr. Schmiedeberg als Leiterin des psycho-onkologischen Teams meiner Klinik und Frau Erz als Psycho-Onkologin aus dem Team, die etwas zum aktuellen Stand hier im Haus berichten werden.
Genau. Frau Erz und ich werden jetzt kurz so ein paar einführende Worte geben, was Psycho-Onkologie bedeutet. Ich weiß, das ist dem Großteil hier bekannt, nichtsdestotrotz nochmal eine gemeinsame Begrifflichkeit finden. Dann wird Frau Erz so ein bisschen was darüber erzählen, wie der psycho-onkologische Konsildienst läuft. Und besonders stolz sind wir, dass wir seit fast 2 Jahren jetzt am Haus eine psycho-onkologische Gruppe anbieten können, über die wir auch separat nochmal was am Ende sagen wollen. Wenn wir uns mit Psycho-Onkologie beschäftigen, habe ich die aktuelle Definition erstmal rausgesucht, die besagt, die Psycho-Onkologie umfasst in erster Linie Beratung, deswegen auch schön, dass die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft da ist, und Interventionen, die auf die psychologischen und sozialen Faktoren, an der Stelle, wir arbeiten hier auch rege mit dem Sozialdienst und auch der Seelsorge, die heute auch anwesend ist, zusammen und auch auf diese Aspekte einzugehen, in der Entwicklung und im Verlauf einer Krebserkrankung. Deswegen auch sehr schön, dass wir jetzt die Psycho-Onko-Gruppe anbieten können, um nicht nur am Anfang dabei zu sein oder wenn es Komplikationen gibt und die Patienten stationär gehen müssen, sondern auch für den ambulanten Verlauf. Und ein besonderer Augenmerk im psycho-onkologischen Geschehen richtet sich vor allen Dingen auf die Krankheitsverarbeitung. Also wie gehen die Betroffenen und auch deren Umfeld damit um, an so einer schweren Erkrankung erkrankt zu sein. Wenn wir uns jetzt psychodiagnostisch damit beschäftigen, welche Patienten wir so vor uns sehen, dann sehen wir als häufigste psychische Begleitkomorbidität affektive Störungen, also Depressionen, Angststörungen, wo wir vor allen Dingen so Progrediensängste haben, also Patienten ein starkes, schnelles Voranschreiten der Erkrankung befürchten oder auch Rezidivängste, Anpassungsstörung und ein gewisser Prozentsatz der Patienten versucht, ihre Ängste und Sorgen durch den Konsum psychotroper Substanzen selbst zu behandeln. Was wir aber auch sagen müssen, wir haben gar nicht so häufig wirklich schwer psychisch erkrankte Patienten, sondern auch ganz viele Patienten auf subsymptomaler Basis. Also das heißt Patienten, die zwar starke Stresssymptome, verschiedene Ängste präsentieren und auch depressive Symptome, aber auf so einem Niveau, dass es noch nicht die ICD-10-Klassifikation für einzelne Erkrankungsbilder erfüllen würde. Nichtsdestotrotz bedürfen diese Patienten, damit es keine krankheitswertige Symptomatik wird, schon frühzeitig eine Begleitung. Was wir wissen aus den Studien, dass es großen Einfluss auf den Verlauf der psychischen Stabilität haben, wie viel Schmerzen empfinden die Patienten. Ein starkes Schmerzempfinden erhöht natürlich den psychischen Leidensdruck. Auch wie ist denn die allgemeine körperliche Symptombelastung? Also leide ich unter starkem Schwindel, starker Übelkeit, Verdauungsproblemen, Hautproblemen, die auf die Chemotherapie, auf die Strahlung reagiert. All das ist ein starker moderierender Effekt. Auch die sogenannte tumorbedingte oder auch chemotherapiebedingte Fatigue, so eine starke leiernde Müdigkeit, hat einen hohen Einfluss auf das psychische Befinden. Als auch der Faktor, war ich vor der Krebserkrankung schon mal psychisch erkrankt. Gab es Depressionen, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen in der Vorgeschichte. Diese Patienten sind besonders belastet, psychisch auffällig zu werden im Verlauf der Erkrankung. Was wir auch gerade in der Zusammenarbeit mit der Sachsen-Anhaltinischen Krebsgesellschaft probieren, ist, einen wohnortnahen Zugang, deswegen sind wir sehr froh, hier vor Ort in Halle die Möglichkeit der Anbindung zu haben, um auch gerade bei psychosozialen Unterstützungsbedarf wie Anschlussheilbehandlung, Pflegegrad, Berentungsanliegen, da auch Informationen über die Sachsen-Anhaltinische Krebsgesellschaft weitergeben zu können. Und was gerade im psychoonkologischen Sektor auch ein wichtiger Faktor ist, auch die Angehörigen in die Krankheitsverarbeitung mit einzubeziehen, und zwar in jeder Phase des Krankheitsprozesses. Genau. Und hier vor Ort, aber dazu wird dann vor allem Frau Erz nochmal was sagen, geht es darum, schon während der stationären Zeit individuelle psychoonkologische Interventionen anzubieten, um die Schwere des Krankheitsverlaufes auf psychischer Ebene während des stationären Verlaufs als auch im Rahmen der psychoonkologischen ambulanten Begleitung überprüfen wir dann, wie ist der individuelle Bedarf und berücksichtigen dabei natürlich auch immer die Wünsche des Patienten. Will ich eher eine medikamentöse Begleittherapie oder andere Aspekte wie zum Beispiel psychosoziale Begleitung durch eine Beratungsstelle? Genau. Und hierauf wird dann jetzt gleich auch nochmal Frau Erzdoller eingehen. Was haben wir so an Angeboten, die wir anbieten können, während die Patienten hier sind und auch danach? Und dazu werden sicherlich auch Frau Isermann und Frau Diegelmann nochmal was sagen. Da spielen Entspannungsverfahren, imaginative Verfahren eine große Rolle. Wir freuen uns auch sehr, dass wir mit Frau Dr. Krüger auch die Möglichkeit haben, künstlerische Verfahren hier am Haus anzubieten, die gerade zum Beispiel in der Palliativstation sehr aktiv ist, diese Verfahren auch mit schwerkranken Patienten anzubieten. Und Psychokation findet sowohl durch die Fachpflege auf den Stationen in der Tagesklinik statt, als auch durch uns. Genau. Alle Psychoonkologen, die wir hier am Standort arbeiten, haben wir eine Ausbildung zum Psychoonkologen erhalten, der von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden ist. Und je nachdem, welche Anforderungen die einzelnen Zentren haben, ist jeweils ein Psychoonkologe für den Schwerpunkt dieses Zentrums zuständig. Wir haben jetzt auch seit diesem Jahr sehr schöne, angemessene räumliche Möglichkeiten, um dort auch Patienten empfangen zu können. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Vorher mussten wir das am Krankenhausbett immer machen. Jetzt haben wir auch eigene Räume, wo wir ganz in Ruhe mit den Patienten und deren Angehörigen sprechen können. Und durch die PSIA auch die Möglichkeit, bedarfsgerechte Angebote auch nach stationär anbieten zu können. Und damit übergebe ich an Frau Erz.
Ich darf noch ein bisschen erzählen, was im Moment bei uns psychoonkologisch angeboten wird. Wir haben bereits zertifizierte Zentren, Brustzentrum, Gynäkologisches Zentrum und Darmzentrum. Und nächstes Jahr werden, also in Vorbereitung befinden sich die anderen Zentren. Das heißt aber, wir arbeiten dieses Jahr schon so, als wären wir zertifiziert, mit dem gesamten personellen Aufwand, mit dem gesamten Dokumentationsaufwand. Da wird also ein onkologisches Zentrum mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie, neuroendokrine Malignome kommen, Lungenzentrum ist in Vorbereitung, ist zerachirurgisches Zentrum mit Schwerpunkt Pankreas, wo das Darmzentrum dann auch mit aufgehen wird und das hämato-onkologische Zentrum. Das heißt für uns als Psycho-Onkologen ein ganz weiter Einsatz, ein breites Patientengut mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Deswegen hat es für sich für uns auch bewährt, dass wir uns die Zentren aufgeteilt haben, weil das Brustzentrum andere Patientenfragen aufwirft als das Darmzentrum oder das hämato-onkologische Zentrum. Patienten, die lange im Krankenhaus bleiben müssen, im hämato-onkologischen Zentrum werden, wohingegen die Brustpatienten zur Operation kommen und schon am zweiten postoperativen Tag wieder davon gehen. Das heißt, da ist die Arbeit, muss viel komprimierter werden, es muss mehr auf die ambulante Versorgung gesetzt werden. Und deswegen haben wir uns da kollegenweise spezialisiert. Es ist vorgeschrieben, dass ein Screening stattfinden wird. Bei uns war, als Psycho-Onkologie aufgebaut worden ist, die eigene Haltung und auch die Möglichkeit, jedem Patienten ein Gespräch anbieten zu können, sodass wir eigentlich schon immer ein bisschen mehr gemacht haben, als Onkozert brauchte, aber dann musste auch gescreent werden, also screenen wir natürlich auch. Wir haben verschiedene Fragebögen ausprobiert, sind jetzt beim D-Stress-Thermometer, mit dem wir gut zurechtkommen. Es ist ein Selbstauskunftsbogen und Sie haben gesehen, die Patienten werden gebeten, oben auf diesem Thermometer einzuschätzen, wie belastet sie gerade sind, welchen Aspekt die Patienten dabei berücksichtigen, ob das eine familiäre Belastung ist, die Belastung durch die Erkrankung, eine soziale Belastung aus anderen, eine finanzielle Belastung. Bleibt an der Stelle offen. Das ist etwas, was dann im nachfolgenden Gespräch weiter vertieft werden kann. Und dann werden Aspekte erfragt, einfach mit der Ja-Nein-Möglichkeit. Gibt es Problemfelder praktischer Art, familiärer Art, emotional, spirituell, religiös und körperlich? Die körperlichen Symptome sind angepasst auf Patienten, die Bestrahlung und Chemotherapie haben. Und für die anderen Felder nehmen wir das als Anlass, wenn es praktische Probleme gibt, mit dem Sozialdienst Rücksprache zu nehmen. Wenn es eher spirituell religiöse Bedürfnisse gibt, können wir mit der Seelsorge uns absprechen. Und auch hier merkt man unterschiedlich vom Zentrum, also ich bin die Psycho-Onkologin vom Brustzentrum und bei mir spielt das Familiäre eine ganz große Rolle. Die Frage, wie spreche ich mit meinen Kindern, wie mache ich dass ich denen nicht die gleiche Angst mache, die ich vielleicht gerade spüre. Das sind einfach, das erhebt der Fragebogen eben mit dieser einen Frage und das weitet sich dann in dem Gespräch, was sich anschließt, natürlich nochmal groß aus. Der Bogen gilt als auffällig ab 5. Im Moment haben wir die personelle Ressource, aber allen Patienten ein Gespräch anbieten zu können. Und das ist, ich habe schon gesagt, das ist zum Beispiel, sind wir sehr dankbar dafür, dass wir die personellen Ressourcen haben, weil es einfach unserer Haltung auch entspricht, weil dieser Wert, der da rauskommt, nicht immer mit dem Belastungsgrad wirklich übereinstimmt. Ja, auch jemand, der sagt, ich komme eigentlich ganz gut zurecht, habe aber eine Frage zu zum Beispiel Kommunikation mit Angehörigen. Ne? Da sage ich, ja, das ist genau mein Arbeitsgebiet, da muss ich rein, da will ich rein. Wann wird das ausgegeben? Laut Zertifizierung bei der Erstdiagnose, bei Progress und auch bei Rezidiv. Und die Patienten sprechen wir natürlich nur, wenn die im Krankenhaus sind. Und deswegen sind es sehr unterschiedliche Zeitpunkte, wann die diesen Screeningbogen ausfüllen. Das ist manchmal ein Tag, nachdem sie vom Arzt gehört haben, dass sie Pankreaskarzinom haben, weil sie dann schon wieder entlassen werden. Und manchmal liegen nach neoadjuvanter Chemotherapie auch schon 6 Monate dazwischen. Gerade wenn so viel Zeit nach der Diagnose vergangen ist, haben die Patienten schon viele Möglichkeiten genutzt. Sie haben ihre Ressourcen aktiviert, um mit der Erkrankung zurechtzukommen. Und auch das ist etwas, wo ich sage, auch hier gehört der Psycho-Onkologe mit rein, gemeinsam zu gucken, welche Ressourcen sind das denn? Und die nochmal wertzuschätzen und auch zu sagen, das haben Sie toll gemacht. Auch das, finde ich, ist Teil unserer Arbeit, um den Patienten dann mit einem Gefühl gehen lassen zu können, aus dem Krankenhausaufenthalt, mache ich gar nicht so schlecht. Im Gespräch schauen wir natürlich auf der einen Seite, was sind die Belastungen, und damit steigen auch alle Patienten eigentlich ein. Es gibt auch andere, die schieben das Ganze weg und erzählen mir, wie gut es ihnen geht, aber in der Regel braucht es einen Raum und einen Rahmen, um zu sagen, wie schwer das gerade ist. Und erst wenn das ausreichend ausgesprochen ist, kommen die Patienten alleine dazu, zu erzählen, was eigentlich auch an Ressourcen an ihrer Seite steht. So dass wir Belastung und Ressourcen herausfinden und natürlich auch schauen, wenn die Patienten entlassen werden, welchen weiteren Versorgungsbedarf sehen wir. Letztlich entscheiden immer die Patienten, was davon sie in Anspruch nehmen möchten, aber wir geben zumindest eine Empfehlung. Wenn die Patienten längere Zeit im Krankenhaus sind, können wir auch unter Ermessen sagen, ich komme nochmal wieder, möchten Sie, dass ich nochmal wiederkomme, steht noch ein Thema an. Und gerade im hämato-onkologischen Zentrum, wo die wirklich über Wochen durch die Chemotherapie auf der Station liegen, ist es auch üblich, dass wir einfach hingucken, einfach einen Kontakt halten, eine Bindung halten, wir sehen Sie, wir sind da. Und auch wenn es nichts gibt, weil die Chemotherapie, die durchläuft ja auch so verschiedene Phasen. Am Anfang geht es den Patienten noch ganz gut, die richten sich das Patientenzimmer ein bisschen wie ein zweites Zuhause. Und irgendwann kommt das Zelltief, es kommt die Erschöpfung, es kommt auch vielleicht die Hoffnungslosigkeit, wird das alles mal wieder besser. Und in diesen verschiedenen Phasen bieten wir natürlich unterschiedliche Sachen an. Immer gucken, wo ist die Belastung, welche Ressourcen sind gerade da, um das aktuelle Problem zu bewältigen. Genau, und für die weitere Versorgung ist immer da ein Punkt, wenn es eigentlich keine psychische Auffälligkeiten gibt, dann kann man den Patienten immerhin darauf aufmerksam machen, wenn etwas kommt, bitte sprechen Sie es an, sprechen Sie es auch an, tragen Sie es nicht zu lange mit sich herum. Und es kann der Hausarzt sein, das kann der Onkologe sein. Wir erleben die an unserem Haus mitarbeitenden Onkologen sehr aufmerksam für psychische Probleme. Wir haben eine gute Kooperation mit den Onkologen, die auch bei uns anrufen und sagen, ich habe eine Patientin, da ist die Behandlung schon so und so lange her, aber jetzt gibt es etwas, ich erlebe die so betroffen, ich erlebe die so in Not und dann richten wir ein neues Gespräch nochmal ein, das ist uns über die SIA jetzt möglich. Natürlich erwähnen wir immer die Krebsgesellschaft, wir und auch der Sozialdienst, die Patienten werden an verschiedenen Stellen mit diesem Angebot vertraut gemacht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, in der Phase der Diagnostik, in der Phase der ersten Therapie ist dafür noch ganz bei vielen der Kopf noch nicht frei, das Herz noch nicht frei. Das kommt später, aber da sind wir schon aus der Begleitung raus. Aber wir haben schon mal ein Samenkorn gesät und die wissen, es gibt etwas, wo ich mich hinwenden kann. Die psycho-onkologische Gruppe über die PSIA, haben wir schon gesagt, ist jetzt von uns ein Angebot, was wir geben können. Dazu hören Sie gleich noch ein bisschen mehr. Und es kann natürlich auch sein, dass wir sagen, an der Stelle sehen wir die Notwendigkeit, Psychotherapie zu machen oder auch mit einem Psychiater weiter, sich von einem Psychiater weiter behandeln zu lassen. Wir haben hier im Haus eine kooperierende, also die Konsile mit anbietende Psychiaterin, sodass wir auch hier, wenn es notwendig ist, medikamentöse Empfehlungen und Medikamente ansetzen können. Unser Hauptblick ist natürlich nicht die medikamentöse Versorgung, sondern die psychosoziale Unterstützung. Wir müssen es dokumentieren und da ist eine Möglichkeit, die auch empfohlen wird, die psychoonkologische Basisdokumentation. Es gibt eine Einschätzung, wie belastet der Patient gerade ist. Wir müssen dokumentieren, wie lange wir gesprochen haben, wie oft wir gesprochen haben, wer gesprochen hat. Kurze inhaltliche Angaben und eine Einschätzung für die weitere Entwicklung. Und über dieses Dokument ziehen dann unsere Dokumentationsassistenten alle wichtigen Kenngrößen für die Zertifizierung. Das ist für uns natürlich sehr entlastend, weil wir das gar nicht mehr zählen müssen. Das ist unser Team. Wir haben mittlerweile 6 ausgebildete Psycho-Onkologen bei uns. Viele Gesichter sehen Sie eigentlich alle, bis auf eins. Können Sie sich umschauen und die sind da. Und ja, wen betreuen wir? Ich habe nochmal nachgeguckt, die jüngste Patientin, die ich betreut habe, war 17 und die älteste 104. Also jedes Alter. Wir treffen die Patienten im besten Fall schon, wenn die aufgeregt sind, weil es eine Verdachtsdiagnose gibt. Wir können reingehen und mit aushalten, wenn man überlegt, oh Gott, was mache ich denn, wenn die wirklich sagen, es ist Krebs. Bis hin, dass wir die Patienten auf der Palliativstation im Versterben, zumindest solange sie noch sprechen können, solange sie davon noch profitieren, begleiten. Da arbeiten wir eben mit der Seelsorge zusammen, weil das natürlich eigentlich das Hoheitsgebiet der Seelsorge ist. Aber mitunter begleiten wir Patienten, wenn die immer wieder ins Krankenhaus kommen, über mehrere Jahre, und dann lasse ich es mir auch persönlich nicht nehmen, auf der Palliativstation zu kommen und zu sagen, ich bin da. Wir sehen Patienten, die gar keine Belastung verspüren. Krebs ist eine Krankheit, ich habe so viele andere, das interessiert mich nicht weiter. Bis hin zu Menschen, die gerade komplett in der Krise sind, weil ihnen gesagt wird, dass die Situation doch palliativ ist und sie überlegen, wo sie ihre minderjährigen Kinder versorgen lassen, wenn sie demnächst sterben werden. Von körperlich fit bis komplett bettgeregtig. Im Großteil sprechen wir die Patienten, aber wir sprechen auch die Angehörigen, wenn sie das wünschen. Und immer wieder sind wir Vermittler zwischen dem Behandlerteam, den Kollegen und den Patienten. Und wie viele verschiedene onkologische Erkrankungen bei uns im Haus von uns begleitet werden, habe ich am Anfang ja schon gezeigt. Immer wieder die Frage von Patienten, wie halten Sie das aus, den ganzen Tag so schreckliche Sachen zu hören? Das werden Sie alle kennen, die Frage. Wie halten wir das aus? Wir sind gut ausgebildet. Wir haben einen ganz großartigen Austausch im Team. Wir sitzen tatsächlich mittlerweile in einem Vierraumbüro. Das hat seine Vorteile, das hat seine Nachteile. Der Vorteil ist, ich komme ins Büro und meine Mitkollegen sehen, ob das Konzil anstrengend war oder nicht. Und ich kann es praktisch sofort abladen. Das gibt sehr viel Halt. Wir sind ein Team, was über viele Jahre zusammengewachsen ist, was zusammen Krisen ausgehalten hat. Wir denken an Corona, an die schwierige Versorgung, die schwierigen Bedingungen zu der Zeit. Wir haben eine Haltung im Team, die sehr gut miteinander passt. Das ist etwas, was zumindest aus meiner Sicht etwas ist, was mir diese Arbeit sehr gut ermöglicht. Wir haben Supervision und alle psycho-onkologisch tätigen Kollegen machen das mit ganz viel Herz. Und ich glaube, das gehört auch dazu, um diesen Beruf gut zu machen und aushalten zu können, halten zu können.
Gut, ich will noch mal zwei, drei Worte, weil die Zeit jetzt auch ganz schön vorangeschritten ist, zu unserer psycho-onkologischen Gruppe. Wir haben das große Glück, dass wir seit jetzt knapp 2 Jahren über das sogenannte Angebot der PSIA, die ganzen, die mit Psychiatrien zusammenarbeiten, werden dort schon die PIAs kennen und das Pendant für psychosomatische Kliniken ist die psychosomatische Institutsanlass. Und ein Angebot, wir haben mehrere am Haus, aber eins davon ist eine psycho-onkologische Einzel- und auch Gruppenarbeit. Frau Erz hat es auch schon angesprochen, wir können sehr individuell, je nach Bedarfslage, mit Patienten, die wir kennengelernt haben im Haus und mittlerweile aber auch welche, die uns zugewiesen werden von ihren ambulanten Psychiatern oder auch von den Onkologen, in Kontakt treten und individuell schauen, welcher Bedarf besteht. Und seit fast 2 Jahren läuft eine Gruppe, die läuft 14-tägig immer mittwochs, wo wir momentan Patienten aller Tumorentitäten und auch aller Krankheitsstärken, also wir haben kurative Patienten, wo die Krebserkrankung auch schon 2 Jahre her ist, die aber nach wie vor ganz schön damit Schwierigkeiten haben, wieder zurück in den Alltag zu finden, als auch Patienten, wo klar ist, sie werden an dieser Krankheit in absehbarer Zeit versterben. Aber erst und nächst sind beides verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Patienten, die vor allem supportiv arbeiten, um die Patienten in der Krankheitsverarbeitung zu unterstützen. Die Gruppe ist halb offen, das heißt, es ist jederzeit ein Einstieg möglich und die da bleiben ganz gerne sehr lange da. Wir hatten ursprünglich vor, die Patienten nach 10 Einheiten wieder zu entlassen, aber die bleiben sehr gerne und wir haben hier die Schwierigkeit, dass die Gruppe immer voller wird, was sehr schön ist und wahrscheinlich werden wir dann in absehbarer Zeit auch eine zweite Gruppe aufmachen. Es ist keine Konkurrenz zu ambulanten Psychotherapieangeboten. Das ist mir nochmal wichtig. Es ist sogar möglich, dass die Patienten, und dafür haben wir auch Beispiele, parallel auch noch Einzeltherapie erhalten, wo sie dann zum Beispiel auch über ihre biografischen Themen reden. In der Gruppe ist uns vor allen Dingen wichtig, der Austausch über den Umgang mit der Krebserkrankung, offene Fragen zu stellen und was halt eine große Entlastung für viele Patienten ist, ist die Erfahrung zu sammeln. Ich bin nicht alleine damit. Es geht ganz vielen anderen auch so, dass das ziemlich schwierig ist. Die Zuweisung erfolgt aktuell primär über die ambulanten Onkologen und zum Abschluss nur noch, was mir wichtig ist, die Kollegen brauchen die Information, wir müssen einmal im Jahr eine psychiatrische Überweisung haben, beziehungsweise von ärztlichen Psychotherapeuten. Wir sind aber mittlerweile ganz gut vernetzt, da an dieser Stelle sei ganz großes Dankbarkeit Richtung Praxis Wustmann und Praxis Friedemann, die uns sehr gerne kooperativ da unterstützen, dass die Patienten ihre Überweisung kriegen. Das heißt, wenn Sie jemanden helfen für uns, kann gerne Erstkontakt hergestellt werden und wir unterstützen die Patienten dann auch, an einen psychiatrischen Kollegen zu kommen. Genau, so viel zur PSIA. Noch ganz kurz als Ankündigung für die Workshops nach den 14 Uhr, wo die stattfinden. Workshop 1 findet im kleinen Elisabeth-Saal statt. Der ist auch hier auf der Etage, das ist neben der Cafeteria gleich rechts.
Workshop Nummer 2 durch Frau Isermann und Frau Diegelmann. Die bleiben alle einfach hier sitzen. Und wer sich mit der Sachsen-Anhalt Klinischen Krebsgesellschaft intensiver beschäftigen möchte, da ist auf dem Flur bereits der Stand aufgebaut. Genau, aber jetzt hören wir erstmal Frau Isermann und Frau Diegelmann.
Also wir teilen uns so ein bisschen die Zeit. Zu Beginn wird Frau Isermann referieren und danach kann es uns Frau Isermann. Achso, das ist mal auch gerade noch sehr gut. Da unten rechts, ja. Ja, zunächst erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt, also was Sie hier machen. Wir haben ja einen sehr guten Überblick über das, was überhaupt in Deutschland so passiert, in den einzelnen Kliniken, also sowohl ne, in den Organzentren, in den psychologischen Organzentren, als auch in den anderen Zentren. Und ich muss sagen, das ist wirklich beispielhaft. Ne? Besonders auch, weil Sie sich bemühen, jeden Patienten, jede Patientin zu sehen. Das ist so, dass in vielen anderen Kliniken sehr, sehr viele auch ja, durchs Raster fallen. Und sie sagt ja auch, dass oft, ja, vielleicht diejenigen, die auch besonders belastet sind, dass die manchmal auch durchs Raster fallen, weil die gar nicht sagen, ich brauche Unterstützung. Also, ja, ganz herzlichen Glückwunsch für das, was Sie wirklich hier leisten und hier aufgebaut haben. Ja, es gibt, die Psycho-Onkologie ist ja, die wird eben schon doch noch relativ bekannt, ja, besonders auch in Deutschland. Aber natürlich durch die psycho-onkologische Versorgung an den Akutkrankenhäusern hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich denke, das ist so richtig auch so ein Aufbruch. Inzwischen gibt es schon die zweite S3-Leitlinie Psycho-Onkologie und da steht, zentrales Ziel der psycho-onkologischen Intervention ist die Verminderung von psychischen und sozialen Belastungen und die Steigerung der Lebensqualität, also sehr allgemein. Und das wurde ja eben auch nochmal genauer ausgeführt, ne, was eigentlich so was sozusagen wichtig ist dabei. Um das Ganze mal und die Bedeutung und den Umfang des Ganzen zu.
Ach, das war gar nicht an. Och, mein Mikro war gar nicht. Ich habe mich schon gewundert. Aber gut, mache ich mal einfach hier weiter. Aber vielleicht nochmal mein Lob, ne, an die Veranstaltungen, Veranstalterinnen, an Veranstalter hier. Das wollte ich dann doch gerne nochmal laut sagen. Also ich finde es wirklich ganz toll, was Sie hier auf die Beine gestellt haben oder was Sie hier machen. Das finde ich sehr engagiert und wirklich beispielhaft auch, ne? Auch für Deutschland, weil wir da ja auch einen sehr guten Überblick haben, was so in anderen Kliniken passiert. Ja, um den mal klarzumachen, welches Ausmaß eigentlich oder welcher Bedarf eigentlich besteht. Ne? Wenn man überlegt, dass jedes Jahr in Deutschland mehr als 500.000 Menschen neu an Krebs erkranken und im Moment etwa so 5 Millionen Menschen tatsächlich mit einer Krebserkrankung leben oder leben müssen, dann sieht man eigentlich dieses gesamte Ausmaß und was eigentlich für ein Bedarf da ist und dass eigentlich die Psycho-Onkologie ja, sehr, sehr dringend benötigt wird, ne, in dem Bereich. Die Frage ist, was sind so typische psychische Reaktionen? Und da hat Frau Dr. Schmiedeberg ja eben auch schon einige Zahlen genannt und Beispiele. Und es zeigt zum Beispiel in einer Studie von Mehnert und et al. Sieht man, dass über die Hälfte aller Krebsbetroffenen subjektiv wirklich stark psychisch belastet sind. Nicht? Und das, wenn man sich das anhand der Zahlen ansieht, ist das schon sehr, sehr viel. Und etwa ein Drittel von ihnen ja, zeigen wirklich Symptome, die das Ausmaß auch einer psychischen Erkrankung zeigen. Ne? Also das heißt, natürlich nicht, weil sie vorher psychisch krank waren, das ist einfach nur ganz, ganz wichtig zu sehen, jeder psychisch gesunde Mensch, der eigentlich eine Krebsdiagnose erhält, kann diese Reaktion allein aufgrund der Diagnose und der meist auch sehr belastenden Behandlungen zeigen. Ne? Also das ist nochmal ganz wichtig. Und hauptsächlich geht es dabei, oder wird das diagnostiziert immer als Anpassungsstörung, Angststörung, Depression, das hatten Sie ja vorhin auch so genannt. Dann kommt natürlich hinzu ja, eine ganze breite Palette, was Sie auch schon genannt hatten, von subsyndromalen Belastungen, Distress, Ängsten, Depressivität, Progredienzangst natürlich so gut wie immer und auch Fatigue, was eigentlich ein Symptom ist, was sehr, sehr leicht auch übersehen wird oder nicht so sehr ernst genommen. Und das ist sehr, sehr quälend auch für die Betroffenen. Ja, ich habe hier mal so ein paar Charakteristika der psychischen Folgen einer Krebserkrankung aufgeführt. Und vielleicht sehen Sie schon eine Parallele im Grunde auch zu einem Trauma. Ne? Was passiert eigentlich, kann passieren bei einer Krebserkrankung, was vielleicht auch ja, die Qualität eines Traumas hat. Also oft ist es ja so, dass die Betroffenen sich körperlich auch gesund fühlen und dann jetzt plötzlich bei einer Vorsorgeuntersuchung oder so plötzlich von einem Tag auf den anderen plötzlich mit einer potenziell todbringenden Erkrankung konfrontiert sind. Also diese Überfallartige dieser Diagnose ist oft eine sehr, sehr große Belastung für die Betroffenen. Immer mit dem Gefühl auch der Lebensbedrohung verbunden. Dann nicht nur durch die Diagnose, sondern auch natürlich durch die Behandlung, die ja oft sehr, sehr einschneidend ist, körperliche Beeinträchtigungen. Und dieses Gefühl von Angst und Hilflosigkeit, ne, der Situation ausgesetzt zu sein, ohne selbst irgendetwas daran ändern zu können an der Situation. Und die haben, in der Regel haben die Menschen ja in diesem, ja, unserem sehr strukturierten klinischen Vorgehen sehr wenig Einflussmöglichkeiten auf den Behandlungsverlauf, auf dem, ne, was tatsächlich passiert, oder es ist sehr schwer, da eigene Entscheidungen zu treffen. Und sie haben in der Regel, die meisten Menschen haben ja noch keine so lebensbedrohliche oder so schwere Erkrankung vorher in ihrem Leben durchgemacht. Ne? Das heißt, ist für die Betroffenen auch etwas sehr Neues. Und natürlich sozusagen, man sagt immer so, der Fall aus der normalen Wirklichkeit. Ne? Von einem Tag auf den anderen sozusagen ist das Ganze, sieht die ganze Welt anders aus und das Selbstbild hat plötzlich einen ganz anderen, eine ganz andere Färbung, ne? Jetzt als mögliche von Krebs betroffene Person zu sein. Ich habe hier mal so ein Schema von einem Traumaforscher, eigentlich von dem Bessel van der Kolk aus Boston, aufgeführt, um mal zu zeigen, das kann man auch sehr gut für Patienten zeigen, was passiert eigentlich bei einer Situation, die mit extremer Angst oder mit extremem Stress verbunden ist. Alle Wahrnehmungen, alle, die jetzt in einer bedrohlichen Situation auf uns einprasseln, die Bilder, die Geräusche, die Gerüche, die Körperempfindungen, alles wird sozusagen aktiviert. Die Amygdala, die ja manchmal so als Angstzentrum, aber ich würde sagen als Feuermelder des Gehirns angesehen wird. Ne? Also die wird aktiviert und das löst sozusagen diese Stressreaktion aus. Und normalerweise werden ja alle Informationen, die wir so in unserem Gehirn weiterverarbeiten, dann weiterverarbeitet an den Hippocampus, der hat so eine Ordnungsfunktion. Dann sagt er, das war dort und damals und hier und heute und so weiter. Und die Information wird weitergeleitet hier sozusagen an unseren präfrontalen Kortex, wo wir unser gesamtes Selbst- und Weltwissen sozusagen verortet haben. Und von dort können wir auch auf Bewältigungsstrategien von früheren Erlebnissen zurückgreifen und sind dann in der Lage sozusagen, die Amygdala oder dieses Angstzentrum, diese Übererregung wieder herunter zu regulieren. Sagen, okay, die Situation ist so und so, da kann ich das und das machen und das kann mir helfen oder die können mir helfen und so weiter. Und da kann ich es schaffen, diese Übererregung sozusagen der Angst, dieses extrem ausgelöste Angstreaktion sozusagen wieder herunter zu regulieren. Was passiert aber jetzt bei einer extremen Angst oder bei einem Trauma, dann ist genau dieser ganze Kreislauf kann blockiert sein. Das heißt, in dem Moment werden alle Dinge, die in dem Moment des Ereignisses, also zum Beispiel bei der Diagnosevermittlung, alles, was in dem Moment auftaucht, die Bilder, die Körperwahrnehmung, die Gedanken, die Gerüche, werden auf dieser primitiven Ebene der Amygdala im limbischen System gespeichert, ohne jetzt weiter integriert zu werden im Gehirn. Und jetzt kann Folgendes passieren: Alles, was ich oder was die Betroffenen dann im Alltag zum Beispiel erleben, irgendwelche Hinweisreize, irgendwelche Trigger, die können das ganze Alarmsystem sozusagen wieder in Gang setzen. Das heißt, die Betroffenen werden dann oft im Alltag durch irgendwelche Reize, zum Beispiel einen bestimmten Geruch, den sie aus dem Krankenhaus kennen oder ne, irgendetwas, sofort bricht die Angst und die Panik wieder aus oder sie sehen etwas oder hören etwas. Und ohne dass sie das sagen, nee, ich bin jetzt ja in Sicherheit, ich bin jetzt zu Hause, ich bin jetzt bei meiner Familie und, oder die Krankheit ist ja jetzt eigentlich vorbei, die akute Phase. Und das ist oft etwas, was die Betroffenen als sehr, sehr beängstigend erleben. Die denken manchmal auch, jetzt werde ich verrückt im ganz normalen Alltag, plötzlich überfällt mich so eine Panik und so Angst und wissen oft auch nicht, was das dann ist. Das sind zum Beispiel so typische Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, diese Intrusionen zum Beispiel. Das sind irgendwann sich unvermittelt so aufdrängende Gedanken, Erinnerungen, alles, was damit zu tun hat mit dem Trauma. Ne? Also ein Beispiel ist zum Beispiel eine Patientin von mir, die in ganz normaler Runde abends gemütlich zusammensaß mit Freunden. Dann tranken sie ein Glas Roséwein und da wurde ihr plötzlich so übel, sie musste rausrennen und sich übergeben. Und das hat sich herausgestellt, das war die Flüssigkeit bei ihrer Chemotherapie, hatte eine rosa Farbe. Und das hat, ohne dass sie war völlig entspannt im Alltag, fühlte sich eigentlich sehr wohl und aufgehoben da. Und das sind so Beispiele, die da denken manche Patienten, was ist jetzt los, jetzt werde ich auch noch verrückt oder irgendwas. Dass sie, wenn sie dieses, und das sind ganz normale Reaktionen, die jeder psychisch gesunde Mensch zeigen kann, der ein solches Trauma oder so eine extreme Angst erlebt. Und das zweite sind so Übererregungsstörungen, dass sie Schlafstörungen haben, schreckhaft sind, weil hier, wenn eine Tür zusammenschlägt, sofort ne, zusammenzucken, dass sie sehr reizbar sein können oder auch sich nicht konzentrieren können. Ne? Patientin, die sagt, also ich lese ein Buch, nach 3 Seiten weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe. Dann muss ich nochmal zurückblättern und ich denke schon, habe ich Hirnmetastasen oder sowas. Ne? Aber das sind ganz normale Stressreaktionen, ne? Die eigentlich, wenn man das erklärt oder danach fragt, ist das für viele schon die halbe Miete. Ne? Dann wissen sie schon, ja, das ist etwas, das kann jedem passieren, der so eine extreme, in so eine extreme beängstigende Situation kommt. Oder auch das Vermeidungsverhalten, ne? Das, viele Betroffene zum Beispiel nicht in die Klinik gehen können, um jemanden auf einer ganz anderen Station zu besuchen. Ne, in dem Moment, wo sie schon in den Eingang der Kliniken, wo sie zum Beispiel operiert wurden oder behandelt wurden, dass sie schon Angst kriegen oder ne, das sind ganz wie so, also sehr häufig vorkommende, aber ganz normale Reaktionen. Und indem man das auch erklärt, kann das sehr, sehr hilfreich sein und entlastend für die Betroffenen. Nicht zu vergessen, dass vielleicht nicht, also manche Patientinnen und Patienten denken ja, oh, ich habe gehört, dass Stress den Krankheitsverlauf von einer Krebserkrankung negativ beeinflusst und ich darf jetzt überhaupt keinen Stress mehr haben. Das ist einfach nochmal ganz wichtig, dass man das nochmal klarstellt. Es schadet gar nichts, sagt man manchmal zu Patienten, wenn sie sich jetzt mal über einen Chef aufregen oder ihren Mann oder dies oder jenes. Ne? Sondern es geht eigentlich darum, dieses Gefühl zu haben, so einen langdauernden, als unentrinnbar erlebten Stress, dass das eigentlich sehr negative Folgen haben könnte. Ne? Also gerade so eine chronische Überflutung der Stresshormone, Glucocorticoide, Katecholamine, die bringen dieses fein abgestimmte Gleichgewicht oft können die in den Ungleichgewicht bringen und das kann tatsächlich auch Einfluss dann auf das Immunsystem oder negativen Einfluss auf das Immunsystem haben und langfristig auch natürlich auf den Krankheitsverlauf. Ne? Also darum geht es eigentlich. Die Frage ist jetzt, Uns sind ja ressourcenorientierte Interventionen seit vielen Jahren sozusagen ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich, das ist eigentlich sofort verstehbar, wenn man überlegt, gerade als Mittel gegen diesen erlebten Stress, sind unsere Interventionen eigentlich, wenn man dieses Stress-RSB-Modell ansieht, da sieht man, dass unten sowas ist wie so ein Resilienzpolster. Haben wir schon, 2007 sozusagen veröffentlicht. Dass es einerseits in unseren psycho-onkologischen Interventionen darum geht, unten auf dieser Stressachse den Maximalstress herunter zu regulieren in einen mittleren Stressbereich, wo jemand dann wirklich wieder handlungsfähig ist, wo nicht mehr diese Blockaden sozusagen im Gehirn sind, sondern dass jemand wirklich das ganze Bewältigungspotenzial, was er eigentlich hat, auch ausschöpfen kann. Und die zweite Richtung, in der unsere Interventionen gehen, ist sozusagen dieses Resilienzpolster zu erhöhen. Ne? Also dass man guckt, welche Ressourcen hat jemand, wo kann man die bewusst stärken und wie kann man jemanden sozusagen auch auf die weitere Belastungen, die dann auf jemanden zukommen, auch im Laufe der Krebserkrankungen, darauf auch vorbereiten. Also das ist so nochmal so eine theoretische Unterscheidung, aber oft ist es so, dass bei unseren Interventionen sozusagen die in dieselbe Richtung wirken. Ne? Also sowohl unmittelbar Stress reduzieren als auch Resilienz fördern. Also diese resilienzstärkenden Interventionen sind natürlich durch diese Ressourcenaktivierung. Das ist sozusagen die Grundlage dafür, für alle Interventionen, die uns einfach wichtig sind. Und das hilft, wenn man das, was ich eben gesagt habe, sozusagen zugrunde legt, hilft dem Gehirn wieder in einen arbeitsfähigen Modus zu kommen. Und die Betroffenen sind durch die Krebserkrankung wirklich gezwungen, auch ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Und das sind ja wirklich ganz entscheidende Zeiten auch im Lebensverlauf. Und wenn sie jetzt vor lauter Angst überflutet sind und, wenn man so will, der präfrontale Kortex abgeschaltet ist, können sie nicht, wenn man so will, auch als Ich, sind sie als Ich nicht handlungsfähig. Und darauf kommt es uns an, nicht etwa resilienzfördernde Interventionen, weil es ja nicht so schlimm ist, unterstützen wir ein bisschen die Ressourcen, sondern es geht wirklich darum, dass sie wirklich aus diesem Angstmodus herauskommen und dass sie wirklich dann entscheidungs- und handlungsfähig sind. Und wir erklären das manchmal auch so, also im Rahmen der Psychoedukation, dass je nachdem, womit unser Gehirn beschäftigt ist, werden unterschiedliche körperliche und emotionale Prozesse ausgelöst. Also wir arbeiten ja sehr viel so mit Imaginationen, auch in, Sie kennen das ja, und manche Patientinnen denken, ach, was soll ich mir jetzt einen Wohlfühlort oder sowas vorstellen? Und wenn man ihnen klar macht, dass allein wenn man sich bildlich etwas vorstellt, ne, man sagt, schließen Sie mal die Augen, stellen sich eine schöne gelbe Zitrone vor und überlegen Sie mal, Sie schneiden da die jetzt durch mit dem Messer und lecken mal dran, was passiert sofort? Der Speichelfluss. Ne? Das heißt, und haben Sie eine Zitrone? Nein. Alleine, dass man sagt, alleine vorgestellte Situationen haben eine unmittelbare Wirkung auf unseren Körper. Und das verstehen auch dann die Betroffenen, dass sie solche gerade auch zum Beispiel Imaginationsübungen machen sollen oder dass sie darauf achten, womit sie tatsächlich ihr Gehirn, wenn man so will, beschäftigen. Jetzt nochmal zur Resilienz. Psychologische Resilienz ist die Fähigkeit, also das ist jetzt so eine Definition nach Sisto, die Fähigkeit, sich an existenzielle Lebensbedingungen positiv anzupassen und dabei das eigene Kohärenzgefühl immer wieder aufrechtzuerhalten. Ein dynamischer Prozess, das ist auch wichtig, ne? Das ist jetzt nicht irgendwas Statisches, entweder habe ich Resilienz oder ich habe keine Resilienz, sondern das ist wirklich ein dynamischer Prozess, der sich eigentlich so im Laufe des Lebens entwickelt und tatsächlich eine Form des adaptiven Funktionierens beinhaltet und der uns natürlich erlaubt, auf mit Herausforderungen umzugehen. Also das heißt, ohne irgendwelche Herausforderungen im Leben kann sich Resilienz eigentlich auch nicht entwickeln. Ne? Allein dadurch, dass wir im Leben Herausforderungen begegnet sind und Herausforderungen gemeistert haben, kann sich Resilienz im Grunde auch entwickeln. Natürlich kommt es darauf an, wie wir diese Herausforderungen denen begegnet sind. Dann natürlich die Offenheit für Veränderung und eine Gelegenheit zum posttraumatischen Wachstum. Oft wird so bei Resilienz dieser Begriff des Stehaufmännchens benutzt. Das haben wir neulich in einem Vortrag auf der PSO-Tagung nochmal so gesehen. Aber wichtig ist es so, das Stehaufmännchen, wenn man das umkippt, geht ja wieder in die alte Form. Und das ist eigentlich nicht das, was Resilienz ist, sondern das hat Stehaufmännchen, selbst wenn man das ein paar Mal umwirft, das hat auch Kratzer und Beulen oder sowas. Ne? Und es ist eigentlich so, dass man nie wieder in die alte Form gerät, sondern dass es immer eigentlich weitergeht. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Und das finde ich ganz wichtig an dem Resilienzbegriff, dass wirklich auch eine Krebserkrankung tatsächliche Möglichkeit gibt, auch letztlich sowas, das ist natürlich, erleben Sie in der akuten Phase oft nicht, aber wir als niedergelassene Psychotherapeutin erleben das oft im langen Verlauf. Christa Diegelmann wird das gleich auch an einem Patientinnenbeispiel nochmal zeigen, dass wirklich in einem langen Verlauf, gerade ausgelöst durch eine Krebserkrankung, jemand wirklich sowas wie einen enormen Zuwachs an Resilienz oder auch sowas wie posttraumatisches Wachstum entwickeln kann. Und das ist natürlich jetzt keine Forderung, die man Patienten, die akut jetzt an Krebs erkrankt sind, sozusagen aufdrücken sollte, sondern einfach das zu wissen, dass das auch diese Gelegenheit dazu ist. Das ist einfach für uns auch wichtig und manchmal auch in der Behandlung sehr tröstlich, wenn man jemanden gerade in der ersten Phase hat oder in einer schlimmen Phase, wo man denkt, das sieht eher so hoffnungslos aus. Da ist es nochmal was anderes. Interessant ist auch, dass gerade diese resilienzfördernden Interventionen, dass die gerade unmittelbar nach der Diagnose parallel zur somatischen Behandlung eine ganz große Wirkung oder auch Wichtigkeit haben. Und insofern ist das, was Sie hier machen, eine ganz, ganz wichtige Funktion, weil Sie sagen auch schon teilweise vor der OP oder vor der Behandlung, dass Sie dann, dass die Patientinnen und Patienten dann die Möglichkeit haben, tatsächlich die Unterstützung hier bei Ihnen auch zu bekommen. Also das ist, finde ich, ganz wichtig und das ist in vielen, vielen Fällen ja gar nicht möglich oder in vielen anderen Kliniken auch nicht. Also die 10 Wege zum Aufbau von Resilienz, die wollten wir, glaube ich, einfach erst zum Schluss nochmal. Die kommen zum Schluss nochmal. Ist das jetzt diese Situation? Ist das die Datei? Resilienz und Perspektive?
Ich auch schon.
Ja, irgendwie ist das nicht die.
War das nicht die richtige Aufnahme hier?
Datei, aber ist auch.
Aber es stimmt trotzdem.
Weil ja. Das ist hier, glaube ich, die falsche jetzt aufgespielt, aber ist egal. Also, da ist nochmal ein schöner Ausspruch von. Also, gerade diejenigen natürlich, die jetzt sich an den früheren Status quo klammern, für die ist es oft ganz besonders schwierig. Ne? Also ich will wieder so sein, steh auf Männchen, ich gehe mal durch die Behandlung durch und dann mache ich weiter wie immer und so. Ne? Dass sie dies ganz, ganz schwer haben, mittelfristig dann auch mit so einer Erkrankung umzugehen, besonders wenn es dann auch die Komplikationen kennt. Also diese Entwicklungsmöglichkeit darin zu sehen, das ist oft eine ganz große Chance auch. Und Pauline Boss sagt, Resilienz heißt lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger
Punkt. Das machen wir jetzt. Wir wissen nicht,
warum wir wissen nicht,
andere Dateien haben.
Was jetzt als nächste Folie kommt, aber wir, mit der unbeantworteten Frage macht das der Bibelmann jetzt einfach mal weiter.
Vielen Dank, ja. Genau.
Ja, hallo, ihr Lieben, das war's mal wieder heute hier am 12.11. mit der Radiosendung Radio Depressione. Wir hören uns im Dezember nochmal wieder mit der letzten Sendung für dieses Jahr. Ganz so stimmt es nicht, weil am 22. Dezember vor 9 Jahren habe ich hier mit der Sendung begonnen. Ich bin nicht im Lande, ich nehme da was auf, schicke das dann hier, wenn ich, wie gesagt, unterwegs bin, immer live on tape hierher und die Sendung wird dann zu 9 Jahre, eine Stunde wird es sein, am 25.12. um 18 Uhr ausgestrahlt hier bei Radio HBW. Wie gesagt, bis Anfang Dezember, bis zum zweiten Dienstag, sage ich nochmal Tschüss. Vielen lieben Dank, Hanne. Vielen lieben Dank, Dr. Thomas Reinbacher. Und ja, vielen lieben Dank auch an hier meinen Kollegen Matthias, der uns heute wieder tatkräftig unterstützt hat. Bis dahin, eine schöne Zeit. Kommt gut durch den November. Euer Thomas Rettig.